Hallo, ihr Helden des Abwassers da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge des Abwassertalk-Podcasts. Daniel, wir beide mal wieder.
Endlich.
Ja. Ja, sehr gut. Guck mal, wir haben es jetzt 18 Uhr, ist schon relativ spät, ne? So spät zeichnen wir nicht auf, aber ich freue mich mega, jetzt mit dir nochmal einen Podcast aufzuzeichnen. Heute Abend. Ja, und wir haben ja auch einen alten Bekannten jetzt mit im Boot, den wir sonst beruflich, ja, mit dabei haben. Wie geht's dir, Klaus? Wo bist du gerade? Wo treffe ich dich? Ich habe ja vorhin Klaus, erzähl mal, was ist uns hier passiert eigentlich? Nimm uns mal mit. Warum ist das so spät geworden?
Ach ja, das erste Mal, wo wir den Podcast hier aufzeichnen wollen, hat Daniel das einen Termin gehabt und es nicht geschafft. Das zweite Mal habe ich es nicht geschafft und dann unser Gast hat es auch einmal nicht. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war. Egal, auf jeden Fall ist es jetzt, glaube ich, der dritte Versuch oder so, dass wir es jetzt probieren, das aufzunehmen. Und dabei ist ja ganz gut, ne? Es geht um Digitalisierung. Wir haben es digital nicht geschafft, uns zusammen zu telefonieren.
Ja, ist schon beeindruckend, vor welchen Herausforderungen man manchmal steht, ne? Und ja, jetzt hast du dich direkt neben deinen Router gesetzt. Jetzt sollte nichts mehr schief gehen, richtig?
Nee, ihr seht das jetzt nicht, aber im Hintergrund ist der Router. Ich bin bei Lisa im Zimmer. Sie hat volles Access zum Internet und jetzt heute sollte das super funktionieren. Ich will auch sagen lassen, dass mein Ton ganz gut ist. Dann freut mich das doch. Ja, Daniel, worum geht's heute?
Ja, heute geht's darum, wie man aus anderen Perspektiven was mitnehmen kann. Ja, und davon bei uns in der Branche partizipieren kann. Wir hatten ja so ein, ich sag mal, wir selber sind damit auch konfrontiert und wir haben uns dann zu einem guten Gast eingeladen. Der Hannes ist mit dabei. Hannes, wir grüßen dich.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Hannes, wer bist du? Wo kommst du her? Erzähl mal ein bisschen was.
Ja, mein Name ist Hannes Wörn. Ich bin von Haus aus Bauingenieur und Geschäftsführer von einem Ingenieurbüro. Wir sind 5 Ingenieure. Schwerpunkt ist bei uns eben alles, was rund um das Thema Tief-, Straßenbau angeht, Siedlungswasserwirtschaft, Ver- und Entsorgungsleitung, also im Endeffekt ja alles, was unter der Erde liegt, vom Thema Abwasser. Auch daneben hier haben wir hier auch Berührungspunkte. Genau. Und warum ich jetzt eigentlich wahrscheinlich auch hier bin, ich habe, bevor ich Bauingenieurwesen studiert habe, Wirtschaftsinformatik studiert als duales Studium bei Hewlett-Packard, HP genannt, und habe da relativ tiefe Einblicke bekommen in die ganze IT-Branche, die ganzen Thematiken, die dahinter stehen, und habe mich dann auch nach dem ersten Studium selbstständig gemacht und parallel immer programmiert, Web-Anwendungen gebaut bis zu einem relativ großen Komplexitätsgrad dann auch zum Schluss. Genau, und jetzt eben seit einigen Jahren im Bereich Planung, Bauüberwachung unterwegs.
Das ist schon mal ein interessanter Einstieg. Da habe ich mal gleich eine Frage, Hannes. Jetzt hast du Wirtschaftsinformatik studiert bei HP. Wie bist du damals eigentlich zu diesem Gedanken gekommen, okay, ich will Wirtschaftsinformatik studieren? Und dann noch viel interessanter, wie bist du davon wieder abgerückt und zum Bauingenieur geworden?
Genau, also mein initiales, sag ich mal, Studienwunsch oder Studienziel mit der Wirtschaftsinformatik kam einfach daher, dass ich in der Schule mich schon relativ viel mit Informatik beschäftigt habe. Es gab auch eine Informatik-AG mit einem sehr, sehr guten Lehrer, der sich auch sehr engagiert war, wo wir dann auch schon ziemlich gut in das ganze Thema Programmierung, Softwarearchitektur ein bisschen eingestiegen sind. Da hat es mich schon ein bisschen gepackt, dass man einfach mal einen gewissen Einblick erhält, wie funktioniert überhaupt diese Maschine, auf die wir jeden Tag so viele Stunden starren, und welche Möglichkeiten bieten sich denn da auch? Und parallel war eben das zweite Schwerpunktthema bei mir im Abi Wirtschaft. Gab es bei uns auch einen Leistungskurs am Gymnasium. Und ja, das war auch sehr interessant, weil wir auch eine Schülerfirma hatten, wo das Ganze sehr gut rübergebracht wurde, sage ich mal. Und da bin ich dann eben auf dieses Thema Betriebswirtschaft oder auch ein bisschen auch Volkswirtschaft, aber mich hat eher dieser betriebswirtschaftliche Aspekt interessiert, die Prozesse, wie funktioniert überhaupt so eine Firma. Ist ja auch ein bisschen vergleichbar zu einem Computer. Es gibt ja auch ein gewisses Betriebssystem in so einer Firma, gerade wenn es größere Konzerne sind, wie funktioniert sowas und so. Und genau, und da bin ich dann eben auf das Thema duales Studium gekommen, einfach weil es auch sehr praxisnah ist. Das war mir immer wichtig. Und genau, und dann habe ich mich halt bei verschiedenen Unternehmen beworben. Wir sitzen bei südlich von Böbling-Sindelfingen, gibt es auch einige Unternehmen, egal ob jetzt HP, IBM, Mercedes und so weiter, gibt es einige große Unternehmen, die diesen Studiengang anbieten, dual, auch bis heute, soweit ich das weiß. Und genau, und habe dann da eben dann eine Zusage bekommen. Und ja, es war ein super Studium, kann ich auch jedem nur empfehlen, weil man einfach sehr viel mitnimmt, in verschiedene Bereiche mal reinspiegeln kann, wie die Themen so ablaufen. Genau, und vermutlich, oder die andere, der zweite Teil der Frage, wie ich dann umgeschwenkt bin. Ich habe dann allerdings gemerkt, dass dieses ganze Thema in einem großen Konzern zu sitzen, eben der auch sehr US-gesteuert war damals. Es ist ein börsennotiertes Unternehmen. Mittlerweile ist die Situation ein bisschen anders. Haben sich aufgespalten und so weiter. Also damals war das ein Konzern mit ungefähr 300.000 Mitarbeitern weltweit. Habe aber gemerkt, dass mir da doch ein bisschen dann der Praxisbezug fehlt. Also einfach nur abstrakte Prozesse aufzubauen in einer großen Organisation hat mir da nicht so gefallen. Und ich hatte auch als Schüler sehr oft auf dem Bau gearbeitet. Und dann hat sich eben zu der Zeit es ergeben, dass mein Vater mit einem weiteren Kollegen ein Ingenieurbüro gegründet hat. Er war davor viele Jahre selbstständig, davor auch technischer Leiter einer Baufirma, also schon vor bald 40 Jahren ist das jetzt her, und war dann lange Jahre selbstständig, alleine im Bereich Bauüberwachung und Ausschreibung, also quasi Leistungsphase 6, 7, 8, wenn man es so nehmen will. Und dann hat sich eben ist jetzt auch schon 13, 14 Jahre her, eben das Büro, sage ich mal, gegründet mit meinem Vater und einem weiteren Kollegen. Und ich habe dann eben beschlossen, dass ich da dann noch Bauingenieurwesen studieren will und das Ganze dann vielleicht ein bisschen verbinden, weil ich natürlich auch gesehen habe, dass die Thematiken noch relativ analog waren in dem Bereich oder in vielen Bereichen und Branchen ist es natürlich weiterhin so. Und genau, und so bin ich dann eben zu dem Punkt gekommen, wo ich jetzt hier sitze.
Bist du denn so nach Hause gekommen? Muss ich mir das so vorstellen? Du bist dann nach Hause gekommen, als du noch bei in einem vorherigen Job warst und hast mit deinem Vater so gesprochen, was der so macht. Und dann hast du gesagt, hey, was macht ihr da eigentlich? Das ist doch eigentlich mit Prozessen anders zu steuern oder anders zu lenken? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Habt ihr über Arbeit gesprochen? Oder wie ist das gekommen? Du hast gesagt, du warst auf dem Bau, aber wie muss ich mir denn die Gespräche zwischen dir und deinem Vater ne, vorstellen, der eine ist Ingenieur, der andere ist Informatiker? Für uns ist das ja so, oh, die Informatiker, das sind alles Freaks, ne?
Ja, so tiefgreifend und bewegt oder sage ich mal, bewusst waren diese Thematiken da zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Ich habe halt nur gesagt, dass ich mir das vorstellen könnte und ob das eine Option wäre oder wie auch immer, dass ich dann danach anfange oder noch was anderes mache, woanders hingehe und so weiter. Und weil, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, wo ich mich eben entschieden habe, dass ich nicht bei HP bleibe, das wäre auch noch eine Option gewesen, war eben gerade der Zeitpunkt, wo sich eben das Büro sozusagen gegründet hat. Und dann war eben zu dem Zeitpunkt, stand fest, okay, ich mache mein Studium fertig und dann wird man eben sehen, ob ich dann gleich komme oder ob ich dann nochmal eine Schleife woanders drehen will oder sowas. Dass ich jetzt dann da den Fokus auf die Digitalisierung oder sowas lege am Schluss, war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so das Thema, weil ich ja, ich habe es zwar für mich, war mir das schon klar oder auch während des Studiums, dass man ein gewisses anderes Denken oder andere Ansichten hat, wie Prozesse funktionieren oder wie digitale Prozesse funktionieren, aber ja, es war zu dem Zeitpunkt noch nicht so das Thema, weil, wie gesagt, es gab ja auch die Struktur noch gar nicht in dem Sinne. Also das Erste war, mein erster Auftrag war ja dann sozusagen, als ich noch studiert habe, jetzt guck mal nach der Büroausstattung, geh mal die ganzen Sachen kaufen, die wir brauchen, Software, Hardware und so weiter, Netzwerk und. Das war sozusagen der erste Dienst da dran.
Genau. Kauf mal so einen Computer da. Wir brauchen so einen Server.
Ja.
Wir brauchen so einen Server.
Nimm uns doch mal mit, in welchem Jahr war das so ungefähr? Weil heute ist das ja gefühlt irgendwie alles normal, ne? In welchem Jahr war das? Also, vielleicht kannst du auch nochmal sagen, wie alt du bist, ne? Wir sehen dich ja jetzt zwar, aber die Zuhörer sehen dich ja nicht, dass du erst 20 bist.
Ich bin Jahrgang 90, also werd jetzt dann dieses Jahr 35. Und wir reden jetzt davon, ich habe 2009 bei HP angefangen. Das Studium ging ungefähr 2,5 Jahre. Und ich habe dann, jetzt muss ich selber gucken, also 2000, ja, das muss irgendwo im Bereich von 2011 oder Anfang 12 gewesen sein, als ich mich eben entschieden habe, nicht weiterzumachen. Ich kann es nicht genau rekonstruieren, zu welchem Zeitpunkt es war. Und wie gesagt, und die Bürogründung selbst lief im September oder Oktober 2012 ab. Also wie gesagt, das hat sich ziemlich genau überschnitten. Und um jetzt da eine Lanze zu brechen, es war nicht so, dass es früher keinen Computer gab. Also die Arbeit war schon auch schon damals eigentlich fast ausschließlich am Computer. Aber es war halt einfach von Einzelkämpfer auf zu einer Voll-, also wo ja auch keine Planungsthematiken dahinter hingen und so weiter, zu einer vollwertigen Büroausstattung. Das war so damals der erste Hands-on-Berührungspunkt. Genau.
Ja, und was war dann, also ich kann mich auch noch erinnern, das ist ja dann quasi dieser Quereinstieg, ne? Dass man, ist ja bei uns in der Branche total üblich, ich weiß nicht, unsere Zuhörer, da sind auch wahrscheinlich 50% der Leute nicht ursprünglich im Abwasserbereich mal gestartet, sondern machen vielleicht was anderes und steigen dann quer ein. Also ich habe, bei mir war es zum Beispiel aus der Automobilbranche, auch da sind ja viele, viele sehr detaillierte und sehr stark geregelte Prozesse, damit so ein Auto gebaut werden kann. Wir haben für Daimler gearbeitet, damals als Lieferant, und da hast du natürlich auch alles vorgegeben gehabt, DIN ISO-Vorgaben. Und das war natürlich dann alles anders, ne? Also bei mir war es auch so, ja, ein bisschen erschreckend. Was war für dich so das, wo du sagst, das ist in der Baubranche komplett anders als bei HP, wo du sagst, das müsste ja ganz anders oder das könnte man besser machen oder wie? Wo war das für dich so das, wo man in der Baubranche am meisten ansetzen konnte?
Na gut, das Offensichtlichste war einfach, dass alle Prozesse im Endeffekt darauf rausliefen, dass am Schluss ein Stück Papier in irgendeinen Ordner eingeheftet werden musste, der zu irgendjemand geschafft werden musste. Egal, ob es jetzt für eine Genehmigung war auf irgendein Amt oder ob es eben für die Baufirma war, auf die Baustelle oder für den Auftraggeber. Ich kann mich auch noch erinnern, Ausschreibungen, ich weiß nicht, ob ihr damit schon mal zu tun hattet, öffentliche Ausschreibungen nach VOB, und man dann die Doppelexemplare drucken lassen musste. Also sprich, jede Baufirma, die Ausschreibung quasi beziehen wollte und ein Angebot abgeben wollte, musste dann so Doppelexemplar beziehen. Und das waren dann halt Papierstapel mit 10 Zentimetern Höhe teilweise, davon 2 Stück. Und wenn es eine größere Ausschreibung war, musste es halt davon 20, 25 Stück bestellen und abholen und dann halt eben wiederum zur Ausschreibungsstelle karren, damit die dann dort wiederum ausgegeben werden konnten. Und das waren halt dann schon Themen, wo ich dann schon irgendwie ein bisschen gestutzt habe am Anfang, wie das so ist, weil, also man muss sich vorstellen, das war ja damals dort schon üblich, dass man Videokonferenzen und Telefonkonferenzen gehalten hat, 2009. Rede ich jetzt von dem Jahr. Und das ist ja im Endeffekt.
Du meinst das bei HP, ne?
Genau. Und von diesem Punkt kam ich ja. Also, ihr kennt ja alle noch, wie es losging mit Zoom, mit Skype und so weiter vor. Das gibt es jetzt auch schon x Jahre im Endeffekt. Also, die Technologie, die ist ja schon sehr alt eigentlich, die wir da verwenden. Aber jetzt bei uns in der Branche würde ich mal behaupten, vor der Pandemie war das alles eigentlich ja fast unmöglich. Und mittlerweile muss man ja zum Glück sagen, ein positiver Aspekt ist ja zumindest, dass jeder jetzt mal Teams und Zoom und was weiß ich was alles benutzen kann.
Ja, das war ja auch unser Start mit dem Podcast hier, dass wir sagen, okay, jetzt können wir das mal aufzeichnen, wenn wir hier über Teams zusammensitzen und sowas überhaupt machen, wenn man auch gar keine Ahnung hat, wie man so eine Tonspur aufnimmt. Bei mir war das übrigens, das Krasseste war, ich kam dann rein aus der Automobilbranche und hatten wir ein Meeting, mein erstes Meeting bei Unitechnics. Und habe ich gesagt, okay, wer macht denn hier die Maßnahmenliste auf? Und dann habe ich die alte Maßnahmenliste rausgezogen, da hatte ich noch eine Vorlage. Und da stand dann, okay, wer macht was bis wann? Das war dann schon, wo ich gedacht habe, ja, das ist doch absolut der Standard. Und das hatten wir aber in der Firma zum Beispiel gar nicht. Eine Excel-Maßnahmenliste. Oder also sowas war zum Beispiel schon sehr fortschrittlich. Und was mich noch ein bisschen der Unterschied war, ist, dass wir in der Automobilbranche alles mit einem 3D geplant haben. Und ja, dann kommst du in die Abwasserbranche und dann siehst du nur 2D-Zeichnungen von allem. Und dann sagt dann der Ingenieur, wenn du so ein Regenüberlaufbauwerk, ja, dann fließt es da über und da über und dann da über die Schwelle und dann da und du siehst nur diese wirren Linien an allen Ecken. Als Quereinsteiger hast keine Ahnung, was da gerade passiert und sollst dir das vorstellen. Ne? Also das war für mich so. Das ist vielleicht auch die die Überleitung. Du bist ja quasi auch in dieser 3D-Geschichte Smart Building Smart mit drin sozusagen. Ne? Wann kommt das denn in 3D alles bei uns in der Branche?
Gut, eigentlich muss man ja sagen, ist die Abwasserbranche schon richtig gut dabei. Weil im Endeffekt haben ja fast alle Kanalnetzbetreiber schon in den 90er Jahren angefangen, ihre geografischen Informationssysteme aufzubauen, also GIS. Und in der Regel werden ja da schon sehr viele Daten erfasst, die auch ja wiederum eine Höhe haben zum Beispiel. Also ist ja beim Kanal notorisch wichtig, aber auch jetzt, wenn wir über Wasser und Gas ist nicht ganz so häufig verbreitet, aber jetzt gerade im Abwasserbereich ist man da schon sehr lang relativ gut unterwegs. Was natürlich, welcher Aspekt da natürlich noch nicht so arg dabei ist, ist natürlich die 3D-Abbildung. Es sind zwar die Informationen alle vorhanden, um sich die Geometrien, sage ich mal, konstruieren zu können in der Theorie oder in der Praxis dann auch im Planungsalltag bei mir, aber es ist keine Abbildung oder, sage ich mal, Speicherung als 3D-Modell, als globales 3D-Modell bisher eigentlich erfolgt oder ich kenne das nur selten. Also einzelne Betreiber haben dann wiederum einzelne Bauwerke in 3D, irgendwelche RÜBs oder RÜs oder wenn es halt komplexere Themen sind, die sind dann teilweise da. Da gibt es ja auch mittlerweile viel mit Drohnen und so weiter, da seid ihr ja auch aktiv. Da hat sich natürlich in den letzten Jahren noch einiges, sage ich mal, vereinfacht, gerade mit den Punktwolken und so weiter, bieten sich dann natürlich viel bessere Möglichkeiten, solche Bauwerke auch im Nachgang zu digitalisieren. Genau, und zu dem Thema Building Smart, genau, ich bin seit ungefähr 1,5, 2 Jahren bei Building Smart Deutschland aktiv, als Gruppensprecher der Fachgruppe Open BIM in der Wasserwirtschaft. Und das Ziel soll eben da sein, auch einfach alle Aspekte in der Wasserwirtschaft über im Bereich oder über im aus Gesichtspunkten des Building Information Modeling, ich hatte ja auch schon mal den Alex Oehler zu Gast, abzubilden. Und ganz wichtig ist eben hier natürlich, dass alle Akteure am Tisch sitzen. Deswegen gibt es auch eine Kooperationsvereinbarung mit der DWA und dem DVGW. Und das oberste Ziel soll eben schon sein, dass es gewisse Regelwerke, Handreichungen, Hilfestellungen, wie auch in welcher Art auch immer gibt, wie eben Bauwerke ausgetauscht werden können oder im Bauwerke dargestellt, ausgetauscht werden können, um einfach die Zusammenarbeit zu vereinfachen. Ihr habt bestimmt alle schon mal vom IFC-Dateiformat gehört. Das ist zum Beispiel ein Standard, den Building Smart verabschiedet, der eben es ermöglicht, dass wir Geometrie mit Daten anreichern. Das heißt, dass nicht nur eine reine 3D-Geometrie übergeben wird. Das ist ja das, was im Automobilbau, wie du ja schon sagst, klar, schon seit Jahrzehnten praktiziert wird oder allgemein im Maschinenbau. Und bei uns im Bau ist natürlich nochmal eine kleine Besonderheit, dass wir natürlich über große, komplexe Bauwerke reden, die wir natürlich bis ins letzte Detail eigentlich unterbrechen können in der Theorie. Also wenn ich jetzt an ein einfaches Schachtbauwerk denke, kann es ja sein, von einer einfachen Zylinderdarstellung bis hin, dass jede Gummilippe am Schluss von der Dichtung genau dargestellt wird. Und das ist auch die Komplexität, wo sich die Prozesse momentan auch ein bisschen drehen drum, welche Anwendungsfälle gibt es überhaupt, welche Informationen brauche ich wo, welche Sachen muss ich abbilden, welche Sachen muss ich zum Beispiel als Information abbilden, welche Sache muss ich dann am Schluss auch geometrisch abbilden, in welcher Detaillierungsstufe. Und genau, da bewegt sich gerade viel zwischen den Verbänden auch. Genau, und irgendwann wird es da auch dann entsprechende Veröffentlichungen geben von DWA und auch von Building Smart Deutschland. Und in der Hoffnung, dass man dann da natürlich auch ein bisschen genau die Zusammenarbeit verbessern kann. Wobei man natürlich vorausschicken muss bei diesem Thema immer, wenn wir jetzt über BIM reden, haben wir eine kleine Klammer aufgemacht, sage ich mal. Aber wenn wir über BIM reden, ist natürlich immer auch genau zu spezifizieren, über welchen Anwendungsfall reden wir denn überhaupt, welche Informationen brauchen wir denn am Schluss. Weil ich muss ein Modell ja immer mit dem Gedanken erstellen, was soll damit nachher gemacht werden. Weil es ist ja, wie der Name schon sagt, nur ein Modell. Es ist nie die hundertprozentige Abbildung der Realität. Und da muss man sich eben auch, jetzt sage ich mal, von Betreiber-, Auftraggeberseite und so, auch oft also sehr viele Gedanken machen, welche Informationen brauche ich überhaupt, welche Informationen kann ich verwenden und welche möchte ich erfassen oder so, um sie später wieder zu verwenden. Also über den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks betrachtet, von der Planung über den Betrieb, über den Rückbau, über die Erneuerung, dass quasi der ganze Kreis wieder von vorne anfängt. Das sind natürlich sehr komplexe Themen, die eben, das haben wir auch gemerkt, je nachdem aus welcher Sicht und welche Brille man drauf guckt, auch völlig unterschiedliche Aspekte relevant sind. Deswegen ist das Thema auch noch, ja, noch einfach noch nicht so weit, dass man sagen kann, jawohl, es gibt jetzt irgendeinen Standard, boom, zack, aus, Ende. So funktioniert es jetzt, weil es einfach zu viele verschiedene Blickweisen gibt und so. Und deswegen ist es halt auch extrem wichtig, dass man guckt, für was braucht man die Daten. Ist ja auch wieder so ein generelles Thema, wenn ich irgendwelche IT-Systeme, sag ich mal, designe, was für Informationen brauche ich denn überhaupt zwingend und welche Informationen sind vielleicht auch unwichtig oder kann ich mir irgendwoher anders ableiten. Deswegen, um jetzt die Klammer wieder zuzumachen, sind wir da eigentlich gar nicht so schlecht unterwegs. Wenn ein Betreiber zum Beispiel sein Kanalnetzbetreiber sein GIS gut pflegt, ist es ja in der Regel eigentlich so, dass man damit schon sehr, sehr viel machen kann. Auch gerade wenn ich dann Schachtdimensionen habe, Wandstärken etc., dann kann ich mir theoretisch die Geometrie auch wieder generieren anhand von den ganzen Daten, die ich habe, in einer eigentlich hinreichenden Genauigkeit.
Jetzt wollen wir noch Betreiber mehr, der GIS eigentlich nicht hat. Ich weiß nicht, Daniel, wie ist das bei dir oben im Norden? Ist das da auch so, dass da alle GIS-Systeme schon aufgebaut haben? Ja auch, oder?
Soll ich jetzt lügen?
Also, ich frage, Interesse halber.
Nein, also das ist noch kein Standard, ne? Also ich würde sagen 50-50. Hier. Okay. Ja. Für mich nochmal wäre die Frage, würdest du sagen, also dieses BIM, ich habe ja auch mit Alex Oehler gesprochen oder wir zusammen, Klaus und ich, würdest du sagen, das ist eher eine prozessuale Geschichte oder ist das eher eine, ja, wie soll man sagen, eine informative Ebene? Also, dass ich noch eine informative Ebene noch mit hinzunehme oder mehr Prozesse abbilde? Weil die Wirtschaftsinformatik und an sich, wie Informatiker denken, du hattest es ja vorhin gut beschrieben, ne, stark in Prozesse. Deswegen würde ich ja fast sagen, dass du ja ein super Typ bist, um das zu verknüpfen. Ne? Mir wäre jetzt nochmal die Frage wichtig, inwiefern verknüpfst du das bereits bei deinem jetzigen Ingenieurbüro?
Also der erste Teil, Thema BIM, ist es definitiv ein Prozessdenken. Also es geht wirklich um die Prozesse und, sage ich mal, das 3D-Modell mit den angereicherten Informationen ist ja nur ein Aspekt von dem ganzen Thema. Es geht ja wirklich darum, ein Bauwerk so zu planen, dass alle Akteure entsprechend die Informationen haben, die sie zu benötigen. Und ein zweiter Punkt ist, es gibt dann auch, wenn ich meine Bauteile nach einer vorher definierten Spezifikation designe, wenn ich ihnen die Kennwerte gebe, die ich benötige, kann ich dann auch anfangen, automatisierte Prüfroutinen durchzuführen. Zum Beispiel, um es jetzt mal auf die Abwasserbranche zu machen, ich könnte ja sagen, okay, ich schreibe mir eine Prüfroutine, die mir die anguckt, welches Haltungsgefälle ist zum Beispiel nicht ausreichend. Wo ist das Haltungsgefälle? Keine Ahnung. 5 Promille, 10 Promille, was auch immer mein Grenzwert ist, den ich bereit bin zu akzeptieren. Gibt es vielleicht eine Haltung mit Gegengefälle zum Beispiel? Ist so ein Thema. Oder gibt es, wenn man jetzt weitergeht und sozusagen auch ein Netzverständnis einarbeiten würde, gibt es vielleicht eine Haltung, wo die Dimension sich verringert in Fließrichtung oder so. Also Themen, die man nicht braucht, die man nicht möchte oder sowas. Das sind alles Themen, die ich über eine Prüfroutine abbilden kann, wenn ich mein Modell entsprechend nach Spezifikationen auch erstelle und weiterverarbeite, die nämlich automatisiert laufen können. Da reden wir zum Beispiel über ein Thema wie IDS, wo ich genau spezifizieren kann, welches Bauteil muss welche Informationen auch beinhalten. Es geht ja weiter. Wenn ich jetzt sage, ich habe einen komplexen Bauprozess mit verschiedenen Planungsakteuren, wer muss denn überhaupt was bringen? Welche Bauteile müssen welche Informationen enthalten? Das sind alles Themen, die kann ich alles automatisiert prüfen lassen.
Wie denkt ihr jetzt eigentlich in dieser Arbeitsgruppe? Denkt ihr da ganz klar an Anwendungsfälle oder eher so im Bereich Standardisierung? Wie denkt man da? Also wie geht man da heran? Kannst du mal ein Anwendungsbeispiel bringen? Weil das ja sehr abstrakt jetzt gerade ist.
Ja, gut. Es gibt natürlich jetzt ein bisschen so die Schnittstellenthematik zwischen DWA und Building Smart. Wer welchen Aspekt davon anguckt. Wir bei Building Smart haben uns jetzt eben innerhalb von der Fachgruppe sozusagen dadurch darauf konzentriert, uns auf die Instrumente, die Building Smart zur Verfügung stellt, zu konzentrieren. Also das heißt, wir wollen, jetzt wird es natürlich schon sehr BIM-spezifisch und BIM-technisch, wir wollen ein Data Dictionary aufsetzen im ersten Schritt. Das heißt, es geht darum zu sehen, welche Bauteile gibt es überhaupt in der Wasserwirtschaft. Und dass ich die dann eben attributieren kann an meine Bauteile in meiner Planung. Dass ich zum Beispiel sage, okay, das ist ein Rohr und mein Rohr muss diese und diese Informationen enthalten oder kann diese Informationen enthalten. Das sind die Werkstoffe, die da zur Verfügung stellen. Und das sind die Herstellnormen zum Beispiel und solche Thematiken. Dass ich das gleich schon als Vorlage habe, um das dann dran zu klemmen. Und das ist dann, und jetzt geht es eben in die DWA-Schicht wieder. Die wiederum erarbeiten momentan sogenannte qualifizierte Anwendungsfälle. Das heißt, es ist alles noch, ich glaube, es gibt noch kein Gelddruck, deswegen kann ich da auch nicht so viel dazu sagen momentan. Ich bin noch nicht drin in der DWA-Arbeitsgruppe, deswegen müsstet ihr da vielleicht euch mal jemand anders einladen, der da ein bisschen mehr dazu sagen kann. Aber im Endeffekt da sollen dann entsprechend die Anwendungsfälle herkommen und wir setzen sie dann entsprechend um mit den Building Smart Methoden. Also sprich einmal das IFC-Schema an sich. IDS, Information Delivery Specification, zum Beispiel hatte ich ja gerade schon angesprochen, dass man eben guckt, okay, welche Planungsphase, welche Informationen brauche ich und dann eben zum Beispiel und dann eben auch noch das Thema wie Data Dictionary, BSDD, dass ich eben einfach diese Sachen mal einfach zur Verfügung stelle, dass ich die in meiner Planungssoftware, egal was es jetzt ist, ob es ein Revit ist oder was ich was, Hersteller unabhängig zur Verfügung habe, was gibt es denn überhaupt, wenn ich jetzt aus deutscher Sicht auf das Thema Abwasser gucke, was gibt es denn überhaupt alles für Bauteile, die ich überhaupt verwenden kann, gibt es dann passendes und dann kann ich das direkt draufziehen und sagen, okay, das sind auch die Informationen, die ich habe, das sind vielleicht noch verbundene Bauteile und so weiter. Und das ist gerade momentan, wie gesagt, alles im Werden, ist alles Working Draft, es wird von Building Smart dann auch eine Vorabveröffentlichung geben auf deren Webseite, die man sich dann angucken kann. Ja, das wird irgendwann im Lauf des dieses Jahres noch passieren. Und genau. Ja, jetzt weiß
nutzt
ich nicht,
ob das deine Frage. Ja. Ja, und die zweite Frage war, und nutzt ihr das bereits bei euch im Ingenieurbüro als Anwendung oder als Hilfsmittel? Am Ende ist es ja wie ein Hilfsmittel im Großen und Ganzen, oder?
Genau. Teils. Ich habe letztes Jahr mal ein Pilotprojekt gemacht, dass ich meine Ausschreibung zum Beispiel, die Massen mir da rausziehe, mit der Ausschreibungssoftware quasi direkt auf die Sachen drauf zugreife. Da kommen wir aber über den Punkt, warum ich mich auch ursprünglich bei Building Smart eingebracht habe. Es fehlt einfach noch ein bisschen an Standardisierung, welche Informationen von den einzelnen Planungssoftwares überhaupt alle ausgegeben werden sollten, für welche Aspekte. Da ist das IFC-Schema, also das ist ja der Standard, der auch von Building Smart International verabschiedet wird, wie solche Daten ausgetauscht werden können. Einfach momentan noch sehr vage, was das ganze Thema Abwasser angeht oder Wasserversorgung, Entsorgung allgemein. Deswegen habe ich das jetzt momentan bei uns noch mal ein bisschen langsamer gemacht. Aber grundsätzlich kannst du natürlich da, das ist genau der Punkt, wo mich jetzt als Informatiker auch gepackt hat. In dem Moment, wo du quasi programmatisch auf deine Planung zugreifen kannst und dir alle Informationen, die dieses Bauteil betreffen, rausziehen kannst, kannst du im Endeffekt fast alles drumherum automatisieren. Gerade was Massenermittlung und so weiter, Ausschreibung jetzt aus meiner Planungssicht, aber auch so Themen wie Hydraulik und so weiter, kannst du in der Theorie alles automatisieren nachher. Weil du ja zum Beispiel, als Beispiel, Grabenaushub, wenn ich weiß, was für ein Rohr das ist und welche Koordinaten ich habe und so weiter, kann ich mir das einfach errechnen. Das kannst du dir heute schon machen aus deiner Planungssoftware raus und so, aber das ist ja der Charme dran, es ist ein offener Standard, das IFC-Format. Das heißt, es ist herstellerunabhängig im ersten Schritt. Und das ist genau der Punkt, wo ich jetzt eben sage, in die Richtung will ich mich weiter vertiefen oder will ich noch weiter rangehen. Und genau deswegen jetzt auch die Mitarbeit bei Building Smart in letzter Zeit. Ich weiß nicht, ob
das deine... Ja, das muss ich mir dann so vorstellen, jetzt Grabenaushub, du hattest jetzt ein Beispiel, ne? Ich mache jetzt zum Beispiel eine Kanalsanierung und ich habe dann anhand von diesen Standards, die geschaffen werden und des Rohrdurchmessers und so weiter, mein Grabenaushub und die ermittelten Mengen, die sich daraus ergeben und auch die weiteren Prozesse, die sich damit beschäftigen, also zum Beispiel, wie viel, wenn das jetzt belastet der Boden ist, wie viel muss ich vielleicht entsorgen und so weiter und welche Unternehmen kommen dann in Frage und Deponien und...
Genau, solche Thematiken. Zum Beispiel, es gibt auch in der Geotechnik, wenn wir jetzt ein bisschen mal einen kleinen Schwenker machen, gibt es auch natürlich Bemühungen, diese Thematik abzubilden. Baugrund ist ein ganz großes Thema, Entsorgung, hast du ja schon angesprochen. Das heißt, das Ziel sollte natürlich sein, dass ich nachher mir ein Modell vom Untergrund, so wie es der Geologe aus seiner Erkundung oder seiner Sicht sozusagen ermittelt hat, dass ich mir das reinladen kann und mir nachher das ist eine ganz einfache Boolean-Operation, also quasi eine Verschneidung, dass ich sage, okay, das ist mein Grabenkörper, den verschneide ich mit der Geologie und dann habe ich meine Schichten im Endeffekt und meine Kubaturen. Und dadurch, dass du eben, das ist ja genau der Unterschied der Thematik eben, wie wir heute arbeiten. Heute arbeitest du ja auch schon so, aber jeder hat halt so seine Inselthematik, sein System und so weiter. Du kriegst von dem Geologen heute eigentlich auch nur ein PDF, wo entsprechend die Bohrpunkte verzeichnet sind mit den Bohrprofilen, die er da rausholt. Das sind die Schichten, dann sind die vielleicht noch verbunden in einem Schnitt oder so. Und dann kannst du anfangen, dir das in deine Planungssoftware irgendwie reinzuarbeiten, dass du dir dann angucken kannst, wo ist meine Grundwasser, wo ist mein Bemessungswasserstand, wo ist ein Felshorizont, wo ist irgendein weit anderer interessanter Übergang bei den homogenen Bereichen oder so. Aber de facto hat sich ja der Geologe schon ein mentales Modell ist, gebaut, wie der Untergrund in dem Planungsbereich, sage ich mal, aussieht. Und das heißt, du kannst ja in der Theorie, wenn du die Information hast, einfach sagen, okay, das ist ein Schichtmodell. Ich habe verschiedene Schichten, die haben auch eine gewisse Neigung und die verschneide ich dann mit meinem Aushub. Mhm. Das sind ja alles Informationen, die ich habe.
Man hat das quasi als 3D vorhanden und dann kann man sich also quasi die ersten 20 Zentimeter sind Schotter, die nächsten Zentimeter ist Sand und dann hast du unten noch deine Tragschicht sozusagen drin, die du verdichten musst und dann weißt du gleich per Knopfdruck deine Mengen und so weiter und dann ist natürlich die Arbeit dann leichter. Ne? Ich persönlich finde immer das 3D, man denkt immer an 3D bei dem Ganzen, aber es ist eigentlich auch viel mehr als das sozusagen und in der Zukunft hat man vielleicht dadurch ein bisschen einfachere Handhabung. Naja, bin gespannt, wie sich das auch bei uns dann nach und nach in die Branche einführt. Das ist wahrscheinlich auch so ein Generationenthema dann, ne? Ich würde zum Beispiel immer Bauwerke in 3D auch planen wollen und dann natürlich auch am liebsten alle Informationen dann in dem Modell drin haben wollen, das ich dann habe. Und dann sage, okay, wie viel Volumen hatten das jetzt und so weiter, dass ich das einfach rausnehme, ne, aus den 3D-Modellen. Und dann mir selber mal einen Schnitt lege, den ich gerade brauche zum Beispiel, ne, durch das Bauwerk durch. Da will ich das gerne mal wissen und so. Und dann nicht immer auf physische Zeichnungen mich verlassen müssen, die dann vielleicht nicht genau das abbilden, was ich gerade sehen will. Ne?
Und genau das ist ja dann auch wiederum der Charme, um es nochmal zu betonen. Wenn du nämlich ein herstellerunabhängiges Format hast, dann kannst du das nämlich in deiner Software verarbeiten und schneiden, wie du willst. Das kannst du in deiner, mittlerweile alle gängigen Ausschreibungsprogramme zum Beispiel auf dem Markt können solche Modelle mittlerweile lesen und können dann eben die Informationen auch extrahieren aus solchen Modellen. Also das ist ein Riesenpotenzial, das im Endeffekt da dahinter steckt. Aber man muss es natürlich heben und es ist auch viel Arbeit, das muss ich dazu sagen. Und es ist auch bei mir nicht so, dass ich irgendwo auf ein Knöpfchen drücke und alles kommt raus. Aber es sollte natürlich irgendwann das Ziel sein, dass die Dinge, wo Informationen vorhanden sind, dass ich die auch nicht nochmal irgendwo eingeben muss oder dass ich die wieder verwenden muss, weil das ist ja das Frustrierendste eigentlich überhaupt. Und wenn wir immer über so Thematiken wie Fachkräftemangel und so diskutieren, muss ich natürlich überlegen, wo kann ich solche Themen einsparen? Also wo kann ich mir Arbeit einfach sparen? Und wie gesagt,
das ist eigentlich eine super Frage, ne? Wo kann man sich Arbeit einsparen? Das ist ja die Frage, das ist eine Frage, die ich in meinem Arbeitsleben ganz oft stelle. Wenn man Sachen optimieren will, wir machen ja viel Betriebsoptimierung und sowas, und dann frage ich immer, wenn ich nicht mehr weiß, was ich fragen soll, dann frage ich immer, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag? Wo geht eigentlich eure Arbeitsleistung? Wo geht der meiste Arbeitszeit so rein? Ne? Ja. Und da kommt dann ganz oft die Interaktion mit dem Bürger. Ne? Also das ist zum Beispiel ein Riesenthema. Du hast ja jetzt viel gezeigt, was der Planer dann für sich vielleicht optimiert. Ja. Wir kennen uns ja von so einem anderen Thema, wo wir immer einen Horror hatten früher, war immer so alles, was so mit Massenkommunikation mit Bürgern zu tun hatte, wenn wir da unterstützen müssten. Also wir sind ja Experten für Geruch, Daniel und ich, und dann haben wir immer so mit Bürgern zu tun, wenn die so Aufschriebe machen sollten für Geruchsproblematiken. Wann hat es gestunken, wie stark und so weiter. Da hatten wir uns mal eine App programmiert dazu, dass jeder Bürger diese App kriegt und dann konnte das zurückmelden. Dann wollten natürlich die Kommunen das überhaupt nicht einsetzen, weil sie Angst hatten, dass sich dann alle Bürger nur noch über Geruch beschweren. Deswegen haben wir das nicht umgesetzt. Und das, die gibt es zwar, aber wurde nie so richtig benutzt. Aber dann haben wir noch was anderes, wo wir, eigentlich müsste man die Story mal erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Weiß nicht, erzähl mal deine Sichtweise, wie das zusammenkam.
Der Klaus redet jetzt vom Indirekteinleiterkataster, vom digitalen Indirekteinleiterkataster, Indica genannt, bei Unitechnics. Und die Story kam, oder die Thematik hat so angefangen, dass ich das ist jetzt auch schon über 10 Jahre her, also das muss so 2013, 2014 gewesen sein oder so, von mehreren Kunden von uns angesprochen werden, also Kanalnetzbetreibern, sie müssten ihr Indirekteinleiterkataster aktualisieren, ob wir da nicht unterstützen könnten. Und dann habe ich gesagt, okay, gucke ich mir mal an. Vielleicht als kurzer Einwurf, Indirekteinleiterkataster verdienen, wo nicht sie wissen, ist eine gesetzliche Verpflichtung jedes Kanalnetzbetreibers, dass er eigentlich alle erfasst, die eben nicht direkt in den Gewässer entwässern, sondern indirekt über die Kläranlage, deswegen Indirekteinleiter. Und dass er eben erfasst, was für Stoffe werden dort gelagert, welche Wassergefährdung besteht etc. Auch im Havariefall, wo könnte was herkommen, irgendein bestimmter Stoff, dass er dann eine gewisse Übersicht hat als Betreiber. De facto läuft es aber darauf raus, dass das eigentlich hauptsächlich dann die Gewerbebetriebe sind. So wird es eigentlich auch immer gehandhabt. Das als kleiner Seitenwurf. Genau. Und
also Indirekteinleiter könnte jeder sein, der, auch wir privat sind Indirekteinleiter, wir leiten ja auch indirekt über die Gewässer, über die Kläranlage ins Gewässer ein, ne? Unser Abwasser. Ja, okay.
Genau. Und da kamen eben mehrere auf uns zu. Irgendwie war das wahrscheinlich wieder aktuell irgendwo mal bei irgendeiner Behörde vielleicht oder so, die angeschrieben hat. Auf jeden Fall wurden die gezwungen oder von der unteren Wasserbehörde, ihr müsst das mal wieder vorlegen. Das alte war irgendwie 30 Jahre alt, 1995 oder ich weiß es nicht wann. Und dann habe ich halt erstmal einen riesen Berg an Papierordnern, an Aktenordnern mehr abholen dürfen, dann hieß es, das sind die alten. Und dann dachte ich mir, okay, was machen wir jetzt damit? Weil das war dann so, man muss sich so vorstellen, jeder Gewerbebetrieb hat dann einen 20-seitigen Fragebogen zum Ausfüllen bekommen. Der Fragebogen wurde quasi dann teilweise vorausgefüllt, bei manchen war er einfach blanko. Dann gab es irgendwo eine Liste, wo quasi nachverfolgt wurde, wer wurde alles angeschrieben, wer es beantwortet. Und bei manchen sehr relevanten Betrieben waren wir dann vielleicht noch vor Ort, da wurde dann unten am Fragebogen noch handschriftlich was drunter geschrieben und so. Und dann, was ist dann mit diesen Daten passiert, die ja für den Kanalnetzbetreiber doch sehr interessant und relevant sind, die sind halt ins Archiv gewandert. Und wurden bis zu dem Tag eigentlich, wo sie bei mir auf dem Schreibtisch waren, nicht mehr angeguckt oder angefasst. Teilweise war es im Endeffekt den Leuten auf der Kläranlage auch völlig unbekannt, dass es diese Ordner überhaupt gibt. Und dann habe ich mir das angeguckt, dann hat man dann überlegt, okay, eine Kommune oder ein Kunde war dabei, da ging es um knapp 1000 Betriebe. Da dachte ich mir, okay, das kann ich so nicht machen mit den ganzen Ordnern, und habe dann angefangen, eine kleine Software zu schreiben, die das dann eben einfach als interaktiven Fragebogen abgebildet hat über eine Webanwendung. Es wurden Zugangsdaten an die Betreiber nur verschickt, per Post natürlich noch anfänglich, weil man ja keine Kontaktdaten oder irgendwas hat. Und dann konnte man das da eingeben, und dann hatte man gleich integriert sozusagen die Übersicht, wer hat noch nicht abgegeben. Man konnte nochmal ein Erinnerungsschreiben hinterher schicken, dann im Zweifel. Und es hat dann eigentlich relativ gut funktioniert, aber war dann irgendwann an dem Punkt, dass ich da eigentlich gar keine Kapazitäten mehr hatte, irgendwas anderes zu tun, weil mein Telefon gar nicht mehr aufgehört hat zu klingeln, weil ja dann doch noch die ein oder andere Rückfrage da war, also fachlicher Natur, was ist mit dem Stoff und hin und her. Und dann war ich eigentlich fast so weit, dass ich das Projekt einstellen wollte. Und dann hat Klaus Schwiegervater so einen Brief erhalten, zufälligerweise.
Jetzt muss ich mal einsteigen. Eigentlich saß ich am Abendessentisch, also einer dieser Indirektanleiter ist mein Schwiegervater gewesen. Und dann saß ich am Abendessentisch bei meinem Schwiegervater drüben. Dann legt mir meine Schwiegermutter so einen Brief hin von diesem Ingenieurbüro Wörn da. Ja, da ist irgendwas mit Kataster, Klaus. Du kennst dich doch mit Abwasser aus hier. Kannst du das nicht mal für uns machen? Da habe ich gedacht, boah, die sind aber digitalisiert beim Ingenieurbüro Wörn. Die haben ja diesen 20-seitigen Fragebogen als PDF irgendwo hochgeladen. Ich kann mir den runterladen. Da habe ich gesagt, oh Gott, oh Gott. Irgendwann nachts habe ich dann das mir angeguckt, 3 Tage später. Ich will mich jetzt mit der Schwiegermutter ja auch nicht verscherzen. Und habe dann gesagt, oh, jetzt muss ich das Ding mal ausfüllen. Und dann habe ich einfach nur dreimal auf Nein klicken müssen. Nö, ich habe keine Abwasserbehandlungsanlage. Nein, ich habe keinen Gefahrstoff über 20 Liter. Nein, ich habe keine 5000 Mitarbeiter. Enter. Da habe ich gesagt, das war ja jetzt einfach. Das hat ja nur 2 Sekunden gedauert für mich, das Ausfüllen. Und dann haben wir mal telefoniert. Und dann war ja die Story, da habe ich jetzt zuerst deinen Vater dran gehabt. Und dann habe ich den danach gefragt. Und dann hatte der, also es kam bei mir so rüber wie so, ah ja, das macht mein Sohn da mit der Digitalisierung dafür. Und dann hatte ich irgendwann dich an der Strippe und da habe ich gesagt, das müsste man eigentlich umsetzen. Ne? Weil es ist so diese Massenkommunikation. Ja, alles, was so massenhaft hin und her geht an Post, was nicht digital möglich ist, da wäre doch in der Digitalisierung richtig was zu sparen. Ne? Also jetzt nicht nur bei dem Thema, sondern generell.
Direkt auch, weil du vorhin das erzählt hattest, Hannes, mit den unterschiedlichen Kommunikationen, und eigentlich sind das ja alles Schnittstellen, ne? Wir fahren vorhin bei der Erkundung vom Grund und was dann für weitere Prozessschritte denn erfolgen oder Projektschritte. Am Ende sind das ja alles Schnittstellen, die irgendwie entstehen, ja? Ob das jetzt vom Ingenieurbüro zum Betreiber, zum Indirektanleiter ist, ne? Und da entsteht ja extrem viel Aufwand. Und den versuchst du zu managen, richtig?
Genau, also das ist jetzt mal unabhängig vom indirekten Katastrophen, sage ich so, generell meine Herangehensweise, dass ich eben versuche, mit den Daten, die mir zur Verfügung stehen, die Daten möglichst effizient aufzuarbeiten. Und das geht natürlich nur, mit Seitenverweis auch auf das Thema IFC, Building Smart, wenn ich eine Schnittstelle habe oder wenn ich irgendwie auf die Daten zugreifen kann. Das ist ja immer das Thema. Und wenn ich die Daten habe, kann ich die ja weiterverarbeiten. Und jetzt, um wieder auf das Thema Indirektanleiter zurückzukommen, was der Klaus gerade beschrieben hat, dieser Prozess, war das, was eigentlich der Hintergrund da war, um dieses System überhaupt zu machen. Der Hintergrund war, die 90% oder 80% der Gewerbebetriebe, die überhaupt den Kanalnetzbetreiber eigentlich nur insofern interessieren, dass er wissen will, ob die irgendeinen Abscheider haben oder Farben lagern oder was weiß ich was. Wenn da nichts ist, dann will der nur wissen, okay, Achtung, da ist nichts, passt, ist in Ordnung, ist ein Versicherungsmakler oder keine Ahnung was. Und diese Thematiken, für diese Leute sollte das ganze Ding in 5 Minuten erledigt sein, wenn überhaupt 3 Minuten. Und das war eben der Hintergrund. Und da sind wir wieder an dem Punkt, wo ich vorher schon mal angesprochen hatte, Thema Information. Was brauche ich und was brauche ich nicht? Da war eben einfach die Überlegung zu sagen, okay, was sind die Wege, die ich gehen kann? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich habe zum Beispiel behandlungsbedürftiges Abwasser, ich habe eine Abscheideanlage, dass ich dann nur die relevanten Fragen dann auch tatsächlich stelle. Das war auch jetzt über die letzten Jahre sehr viel Arbeit, dass man da entsprechend das auch nach den Richtlinien und den Anforderungen alles aufarbeitet. Aber dass einfach dass die Leute, die das benutzen, der Anwender, sofort den Mehrwert daraus sieht aus dem System und nicht, weil das ist eins der Gruppe, wenn wir jetzt mal allgemein über Digitalisierung sprechen, ist eins der großen Probleme, dass Systeme so aufgesetzt werden, dass der Nutzer sagt, was für ein Schwachsinn. Das System ist ja viel komplizierter, wie wenn ich einfach nur einen Papierfragebogen habe, wo ich mein Zeug drauf schreiben kann, den dann wiederum später irgendjemand abtippen muss. Das ist ja eigentlich an dem Potenzial, das da dahinter steht, völlig vorbei. Weil ich muss es mir nutzen, dass ich was interaktiv machen kann. Ich muss es mir nutzen, dass ich mir irgendwelche Daten von woanders ziehen kann. Das sind ja alles Themen, die sind ja, sag ich mal, for free im Endeffekt. Also für dich als Betreiber oder als ja, wir.
Eigentlich mal eine ketzerische Frage. Eine ketzerische Frage. Heißt das nicht eigentlich, man müsste sich ständig nur Gedanken machen, wie man den Menschen eliminiert, weil alle Abstimmungsprozesse, die der Mensch wieder machen muss, quasi eigentlich das langsam machen?
Kann man so sehen, wobei ich es ein bisschen umformulieren würde. Ich würde es eigentlich so formulieren, eigentlich muss man sich Gedanken machen, also zumindest ist es meine Auffassung, wie kann ich meine Prozesse und Ketten und so alles so organisieren, dass der Mensch an dem Punkt, wo wirklich ein Mensch eine Entscheidung treffen muss, dass der dann alle Informationen auf einen Punkt zur Verfügung hat. Das ist ja genau der Punkt. Das ist ja auch genau das, wo es zum Beispiel, wenn man immer wieder so Thematiken wie digitale Baugenehmigung und so weiter liest, ist ja genau die Thematik, weil wie läuft es in der Praxis? Ich reiche einen Bauantrag ein, es geht 5-mal hin und her, immer wird noch was nachgefordert und so. Eigentlich muss ja die Prüfung auf Vollständigkeit oder so, das sind ja alles Themen, die müssen eigentlich von dem System erledigt werden. Am Schluss muss das Ding nur noch darlegen, sagen, auf das, die Sachen habe ich alle schon geprüft, das ist alles in Ordnung. Guck, hier sind vielleicht Sachen, die mir aufgefallen sind, guck es dir nochmal an. Das sind ja alles Themen. Ich rede da ja jetzt nicht von irgendwelchen hochentwickelten KI-Systemen oder so. Es gibt ja auch schon Pilotprojekte, die sowas machen. Wenn ich ein standardisiertes Format habe, wie ich ein Gebäude zum Beispiel abzugeben habe, welche Informationen enthalten sein müssen, dann kann ich das auch entsprechend automatisiert vorprüfen lassen. Das sind einfach die Themen. Das ist einfach eine unterschiedliche Denkweise. Und weil oft ist es so, wenn Prozesse digitalisiert werden, dann wird ein Prozess, der vielleicht vorher schon nicht ganz optimal war, genommen und wird eins zu eins in ein System gegossen. Es gibt so Formulare,
Ist auch nicht der
wenn wir
richtige
uns.
Weg, ne?
Ja, nee, natürlich, es gibt so Formulare zum Beispiel, das ist so mein Lieblingsbeispiel, wenn wir Ausschreibungen veröffentlichen, da ist die Digitalisierung, besteht darin, dass das Formular, das man früher als Vordruck für die Schreibmaschine kaufen konnte, kann ich mir jetzt quasi mit der Tastatur ausfüllen und ein PDF draus machen. Aber nicht zu sagen, ich kann, das ist eine beschränkte Ausschreibung, das ist eine öffentliche Ausschreibung und die entsprechenden Haken werden schon gesetzt. Also es wäre viel eleganter zu sagen, pass auf, oder ich mache mir eine Vorlage, das ist der Typ von Ausschreibung oder für den Auftraggeber, da ist das wichtig und so, dass ich mir das immer abspeichern könnte, solche Themen. Nicht mal sowas ist implementiert, ohne jetzt so speziell auf den einen Fall einzugehen. Aber diese Denkweise ist halt oft aus meiner Sicht, jetzt auch aus der IT-Sicht, oft das Problem, dass du das, dass halt da einfach die Herangehensweise die falsche ist oder dass einfach das Potenzial nicht gehoben wird.
Jetzt gibt's ja bei uns noch das noch ein Thema, was vielleicht da auch ein bisschen reinspielt. Ich meine, wir haben eine ewige Diskussion damals gehabt. Machen wir Cloud-Lösungen? Machen wir On-Premise-Lösungen? Und so weiter. Damals hast du ja klar gesagt, ey, ich mache auf keinen Fall eine On-Premise-Lösung. Und dann spielen ja so Themen rein, wenn man über Cloud nachdenkt oder nicht Cloud, also so ein System, so ein digitalisiertes System einzusetzen. In der Cloud kann man das ja gut warten. On-Premise nicht so einfach, weil man dann vielleicht Probleme hat. Wie spielen so Sachen wie Datenschutz und ja, diese ganzen Sicherheitsthemen aus deiner Sicht in diese ganze Digitalisierung rein? Behindern wir uns da gegenseitig? Ist das ein Vorwand? Brauchen wir das? Wie siehst du das?
Gut, bei dem Thema Cloud On-Premise muss man natürlich auch nochmal unterscheiden, was versteht man unter Cloud oder so. Also ich in meinem Fall hoste solche die Sachen zum Beispiel bei einem kleinen Betreiber in Frankfurt, der da eben im Rechenzentrum sich eingemietet hat und mir das Ding zur Verfügung stellt. Das ist ein Thema, wenn ich natürlich jetzt zu jedem Kunden, das ist ja nochmal was anderes, wie wenn ich jetzt zu irgendeinem großen Hyperscaler gehe, der vielleicht auch noch in den USA liegt und dort meine Daten hinschaufelt. Das sind natürlich nochmal zwei Paar Stiefel, um das nochmal ein bisschen so zu unterscheiden, das Thema Cloud. Aber vom Grundsatz her, denke ich mir, ist das Thema Datenschutz ja per se nichts Falsches oder kein schlechtes Ziel, sage ich mal. Das ist ja auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, das wir vielleicht auch hier in Europa uns behalten wollen oder erhalten wollen. Aber natürlich ist die Umsetzung teilweise völlig, sage ich mal, an der Realität vorbei. Also wenn ich jetzt auf jeder Seite irgendeinen Cookie-Banner klicken muss oder keine Ahnung, wenn ich mir in irgendein Kontaktformular hinschicke, ich will ein Hotel buchen, dass ich erstmal 5 Seiten Datenschutzerklärung bin, dass sie meine Daten verarbeiten können, dass ich eine Buchung machen kann oder keine Ahnung, das ist dann natürlich irgendwann an der Realität vorbei. Also ich denke, da muss man sich halt manchmal ein bisschen fragen, was sind die Ziele oder was will man eigentlich erreichen? Um dann eben nicht, weil das ist nicht der springende Punkt aus meiner Sicht, der eigentliche Problem mit dem Thema Datenschutz. Ein großes Unternehmen kann sich Anwälte leisten, die alles durchchecken, können da richtig Geld investieren. Aber wenn man jetzt zum Thema Innovation denkt, muss man natürlich sich auch über kleinere Unternehmen Gedanken machen. Man kann auch den Begriff Startup an der Stelle verwenden, egal wie. Da gibt es diese Kapazitäten oder Kompetenzen auch oft gar nicht. Und deswegen denke ich, wird da momentan auch ein bisschen zu wenig unterschieden, über welche Dimension von Organisationen und über welche Dimensionen von Datenverarbeitung reden wir jetzt hier überhaupt. Das ist, glaube ich, der Punkt, wo auch die Auslegung natürlich in den unterschiedlichen EU-Ländern, soweit ich das mitkriege, auch sehr weit auseinanderklafft. Manche legen es halt sehr strikt aus, manche legen es nicht ganz so strikt aus. Ist natürlich immer von der zuständigen Datenschutzbehörde ein bisschen abhängig. Aber genau, ich denke, da hapert es ein bisschen an der Stelle, um die Innovation einfach nicht zu behindern.
Es gibt ja immer dieses Argument, wenn man was digitalisieren will, gibt es ja immer dieses Argument, ja, das können wir nicht machen, weil Oma Erna hat ja noch kein Internet.
Ja.
Und dann nehmen wir die nicht mit. Wie gehen wir mit sowas um? Weil wenn ich zum Beispiel an Amazon denke, die machen einfach sagen, du kannst bei mir nichts bestellen, wenn du keine E-Mail-Adresse hast. Fertig. Ja? Aber in der Kommune oder in unserer Baubranche oder in der Branche mit Bürgern, da sagen wir immer, wir müssen das für alle gleichermaßen gleich zugänglich machen. Wie gehen wir mit sowas um?
Ja gut, ich denke, ein Fehler ist oft, auch geht mir auch selber so, wenn man irgendein System entwickelt oder entwirft oder auch programmiert, dann, dass man von Anfang an 100% von allem abdecken will. Dass man quasi sagen will, ich baue das perfekte System, alles funktioniert, dann wird man A, nie fertig und B, geht es trotzdem an der Realität dann teilweise vorbei, weil immer irgendein Fall kommt. Das heißt, was muss die Lösung sein oder was überlege ich mir in so einem Punkt, ist halt immer, wie kann ich dann an der Stelle sozusagen eine Abzweigung schaffen, dass ich Daten aus dem System oder ins System wieder reinbekommen. Jetzt zum Beispiel beim Thema Indirekteinleiterkataster haben wir das ja ganz einfach gelöst. Um auf das Thema nochmal zurückzukommen, es gibt einen Blanko-Fragebogen, da steht dann halt alle weiß ich, wie viele Fragen sind es, 30, 40, ich weiß es nicht, in der Gesamtheit drin. Und dann muss man das den Leuten halt schicken zum Beispiel. Und wenn alle Stricke reißen, muss man halt dann doch zum Telefonhörer greifen, mal mit den Leuten sprechen und die dann halt durchführen. Habe ich auch schon gemacht. Kann man auch alles machen. Also, aber das Ziel muss ja dann nachher sein, dass die Daten nachher alle im System wieder landen. Und deswegen, also diese quasi, dieses Ausscheren und wieder Einscheren in den Prozess, darüber muss man sich meiner Meinung nach viel mehr Gedanken machen, wie gleich zu sagen, oh nee, wir ziehen so eine Lösung überhaupt nicht in Betracht. Oder man fängt halt von der anderen Seite an und digitalisiert erstmal wegen seine eigenen Prozesse und sagt halt, okay, pass auf, alles, was dann zu meiner Tür reinkommt, vereinfacht gesagt, ist digital und alles, was außen ist, ist mir erstmal egal. Da können wir uns auch später noch drüber Gedanken machen. Ich habe nämlich, wir haben auch einen Kunden von uns, eine große Organisation, die haben erst ihren Rechnungseingang digitalisiert und danach das Archiv. Das heißt, was bedeutet das? Wir scannen die Rechnungen, die wir auf Papier kriegen von Baufirmen oder irgendwas, prüfen die, reichen die ein oder auch unsere Rechnungen, digital und dann werden die Rechnungen wieder ausgedruckt und archiviert. Ist kein Witz. Und das sind ja genau die Prozesse, wo ich sage, ja, dann macht es doch erstmal andersrum, anstatt dass sie die anderen Leute irgendwie, also dann muss ich ja niemand anders umstellen, dann muss nur ich mich umstellen zuerst.
Ich will mal ein Beispiel bringen aus unserer Branche, was jetzt auch noch gängige Praxis ist aus meiner Sicht. Jedes Abwasserbauwerk braucht ja ein Betriebstagebuch und nehmen wir mal ein Pumpwerk an. Da fahren die Leute dann raus, haben ein Betriebstagebuch beim Pumpwerk vor Ort, schreiben sich die Zählerstände aus und dann wird das, weiß ich nicht, einmal im Quartal, einmal im Jahr zum technischen Leiter oder zum irgendeinen Office-Menschen gegeben und der tippt die Zahlen ab und trägt sie praktisch in eine Excel-Liste ein, damit sie verarbeitbar werden. Das ist ja auch ein klassisches Beispiel, ne?
Klar, wer ja prädestiniert dafür, das über eine App im Tablet abzubilden oder so.
Genau. Es gibt auch Arbeitsvorbereitungen, wo dann praktisch was systematisiert erfasst wird, ausgedruckt wird, einfach um Generationswechsel auch zu ermöglichen. Ne? Das muss, so ehrlich muss man ja sein. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, ich sehe das ja bei meinem Vater. Ich glaube, der ist mittlerweile dankbar, dass sein Unternehmen halt auch digitalisiert wurde, weil so kann er halt auch für sich als Rentner nachher Werte kreieren, ne, um vielleicht dann auch offener zu sein für ein Smartphone. Ne, wenn man das einfache Beispiel vom Smartphone, um damit zu hantieren oder mit dem Laptop, Tablet etc. Ne? Auch davon kann jeder dann profitieren. Ich glaube, es ist halt eine Herausforderung, generationsübergreifend. Das ist ein, wie sagt ein Kollege von mir, ein biologisches Thema. Und dann wird man sehen, was die Zeit mit sich bringt.
Ja, wobei ich das sogar fast ein bisschen widersprechen würde und sagen würde, es ist nicht mal so sehr, also meiner Erfahrung nach, so ein Problem. Klar, wenn natürlich jemand überhaupt keinen Computer bedienen kann oder Smartphone oder so, dann wird das Thema natürlich schon relativ schwierig. Aber sind wir mal ehrlich, diese Generation wird es irgendwann nicht mehr geben. Also, dass jemand kein Computer bedienen kann oder kein Smartphone oder sowas. Aber meine Erfahrung ist eigentlich eher, wenn die Leute merken, dass das einen Mehrwert bietet, was man macht, die Digitalisierung. Am besten von Tag 1 an irgendwie, wenn es nur ein kleines 5% irgendwas einfacher macht, dann sind die Leute auch bereit, das durchzuziehen. Also zum Beispiel bei uns haben wir seit, das ist bestimmt jetzt schon 7, 8 Jahre her, wir haben keine neuen Ordner mehr, keine Papiere mehr etc. Ich habe nur noch hier bei mir im Büro ein Regal stehen, wo noch die alten Finanzunterlagen sind und so weiter, die wir noch archivieren müssen und sonst nichts mehr, weil einfach jeder sofort gemerkt hat, hey, früher hatte ich einen Wäschekorb hinten in meinem Auto drin, wo ich 5 Ordner hatte. Ich hatte nie den aktuellen Planstand. Ich musste den immer wieder plotten lassen oder selber plotten und falten und mir mitnehmen. Ich habe dann nie den aktuellen Plan auf der Baustelle und wenn ich 4, 5 Baustellen habe, die ich irgendwie betreuen muss, dann habe ich, wie gesagt, einen Wäschekorb hinten im Auto oder eine riesen Kiste, wo lauter Ordner drinstehen. Und jetzt habe ich ein Tablet dabei und habe alle Planunterlagen, habe alles sofort zur Hand. Und das sind einfach Themen, das merken auch viele, auch nicht nur bei mir, auch bei anderen Organisationen, mit denen wir zu tun haben, das merken diese Leute sofort, wenn das einfacher ist. Oder wenn ich irgendeine Information nur einmal eingeben muss und sie erscheint an allen Stellen.
Da würde mich noch mal eine Frage interessieren. Ich habe ja noch ein paar Fragen jetzt zum Schluss vorbereitet, ein paar kurze, knackige Fragen. Wir haben jetzt auch schon über eine Stunde rum. Aber eine Frage davon ist, Hannes, macht ihr auch Genehmigungsplanung bei euch mit? Also müsst ihr die Dokumente, die ihr erstellt, auch bei übergeordneten Behörden einreichen? Weil du hattest ja vorhin gesagt, ich muss das manchmal zweimal ausdrucken und sowas. Da wäre die Frage halt, was war bisher die häufigste Kopie, die du einreichen musstest bei einer übergeordneten Behörde? Weil da gibt
Das
es ja die
war,
lustigsten Geschichten.
ja, also es gibt eine Bundesbehörde, sagen wir es mal so, da musste man, aber es ist mittlerweile auch nicht mehr so, muss man sagen, da musste man alle Unterlagen fünf- oder sechsfach einreichen. Und das war ein relativ großes Projekt und das heißt, der Kollege hatte wirklich zwei bis drei Meter Schreibtisch doppelt zweireihig voll mit Ordnern. Glaube, der Druck hat einige
Wer
tausend Euro
liest denn das
gekostet.
nachher, ne?
Niemand,
Wer liest das?
natürlich
Also
niemand, aber es war so. Aber
dann
wie gesagt,
wandert
die haben
dieser
sich.
Papierstapel irgendwo in ein Regal und 50 Jahre später wandert der 1:1 in Müll.
Richtig.
Also ich hatte
Ich
nur
habe
letztens
letztens
einen
übrigens.
GEP von der Stadt Jena gesehen. Der stand auf einem Rollo, Kreisdings stand der drin und das waren, glaube ich, 50 Ordner. Nur mit Zahlen, ne?
Ja,
Dann habe ich halt so
richtig.
spaßeshalber mal einen Ordner rausgenommen und aufgeblättert, waren nur Zahlen. Zahlen, Zahlen, Zahlen. Das ist der
Ja, die
ausgedruckte GEP gewesen. Also
Berechnungsergebnisse halt, ja.
Haltungsnummern, Berechnungs überhaupt nicht verwendbar für den normalen Menschen. Ohne eine
Nee.
Visualisierung keine Chance, ne?
Ja, gut, muss
Aber
fairerweise dazu, da hat sich auch viel getan. Also mache ich ja auch immer wieder. Und da gibt es mittlerweile die gängige Bemessungssoftware, haben mittlerweile alle Viewer-Programme. Also ich geb keine Ausdrucke mehr raus. Ich sag, oder ich mache eine PDF wegen mir und schmeiß die den auf den Stick, aber die kriegen von mir eine Ergebnisdatenbank, wo sie dann mit dem entsprechenden Viewer-Programm kostenlos das Ding aufmachen können. Und dann kannst du genau die Haltung anklicken, kannst sagen, Durchflussmenge, Überstauhäufigkeit, was weiß ich was alles. Das macht überhaupt keinen Sinn mehr, weil bis du dann die
also ihr
Haltung
seht,
gefunden hast.
es entwickelt sich voran, die Digitalisierung geht voran. Vielleicht so zum Abschluss, wir haben jetzt wieder über eine Stunde gequatscht, wie immer. Wo denkst du, also an Daniel hat er vielleicht auch noch ein paar Fragen, aber ich sag mal, wo denkst du, entwickelt sich das die nächsten, was wird jetzt so die wichtigste Entwicklung der nächsten 5 bis 10 Jahre in dem Bereich sein? Wo können wir uns drauf, also wenn du das mal so, ich meine, das wird auch falsch sein, was du hier erzählst und wir werden dich dafür dann ärgern, dass du es falsch gesagt hast. Aber was denkst du, was wird die nächste Entwicklung sein, auf die wir uns einstellen müssen?
Gut, gerade das Thema BIM wird natürlich überall kommen, also einfach als Planungsprozess auch, als Austauschformat IFC und so weiter. Diese Thematik, denke ich, wird sehr penetrant sein, gerade auch aus dem Bereich Hochbau, Anlagenbau und so weiter. Es ist ja schon gängige Praxis. Also das ist wirklich ein Thema. Und halt das zweite Thema, wo ich tatsächlich sehe, ist einfach dieses Thema Automatisierung, Vereinfachung und so weiter. Einfach aus dem Grund, weil du keine Leute hast. Das sehe ich ja überall. Ich sehe es auch bei den Baufirmen und so weiter. Es wird sich überall überlegt, wo kann ich die Prozesse vereinfachen? Was geht einfacher? Einfachstes Beispiel ist, wo ja mittlerweile auch alle benutzen, Baggersteuerung oder sowas mit dem GPS und so weiter. Da steht keiner mehr unten und hebt die Setzlatte rein, ist der Graben tief genug oder so weiter. Vielleicht mal im Einzelfall, aber auf der Strecke oder so, den Mann brauchst du nicht mehr. Oder wenn du jetzt mal nicht von Digitalisierung redest, aber generell technischem Fortschritt, wer wechselt heute noch eine Baggerschaufel oder einen Meißel oder irgendwas? Das ist alles Schnellwechsler oder also Oldquick oder weiß ich, wie die Systeme alle heißen. Also einfach nur, um es mal zu verdeutlichen, dieses Thema wird uns immer weiter beschäftigen. Und wie weit, wenn man jetzt noch ein Buzzword da reinschmeißen will, wie weit KI kommt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Diese ganzen LLMs, die bisher laufen, haben mir bisher jetzt im Alltag noch nicht so viel weitergebracht, auch so ein bisschen beim Programmieren oder so vielleicht. Aber da wird mit Sicherheit auch noch irgendwas kommen oder irgendwelche Themen kommen. Aber ja, da bin ich mal gespannt.
Ja. Kommen wir nochmal zu ein paar Fragen zum Schluss, ne? Das mit der Anzahl der Kopien, das war ja schon eine davon.
Ja.
Was würdest du hast jetzt Wirtschaftsinformatik und Bauingenieurwesen studiert, ne? Das zeigt ja deine Wissbegierigkeit. Was wäre noch ein Studiengang, den du anschließen würdest, wenn du unendlich viel Zeit hättest?
Oh, wenn ich unendlich viel Zeit hätte. Ich glaube, irgendwas so Richtung Luft- und Raumfahrttechnik oder sowas. Irgend sowas hätte ich noch Lust, so ein bisschen noch viel detaillierter oder so in die Themen reinzugehen. Und dann halt auch die Thematiken komplexe Steuerungssysteme oder sowas. Sowas ist schon interessant. Also komplexe IT-Systeme oder so. Sowas ist schon interessant.
Was
Oder
fasziniert
nochmal
dich in?
richtig Informatik. Richtig
Oder nochmal richtig?
Hardcore-Informatik.
Okay.
Hardcore. Also, das ist ja dann wiederum auf einem sehr, sag ich mal, theoretisch-mathematischen Level. Das ist natürlich auch nochmal interessant, natürlich, klar.
Was fasziniert dich persönlich an der Wasserwirtschaft und am Tiefbau im Vergleich zur Wirtschaftsinformatik?
Gut, das Offensichtlichste ist, dass man es ja sieht. Also, du kannst sagen, auch viele von meinen Ex-Kollegen und so, oh, geil, das sieht man so. Ich meine, ich habe trotzdem die meiste Zeit vorm Rechner oder im Auto. Also, ganz so ist es dann auch nicht, aber man sieht natürlich schon, was passiert. Und vor allem, man spürt schon einen gewissen Sinn dahinter, was man hier tut. Also, im Endeffekt, die Infrastruktur, die man wirklich tagtäglich benutzt, zu, sage ich mal, instand zu halten, zu erneuern, neu zu bauen, wie auch immer. Also das ist einfach der Punkt, wo mich auch initial bewegt hat, das Ganze ein bisschen zu schwenken, sage ich mal, oder meine Karriere ein bisschen anders auszugestalten.
Jetzt mal eine Frage. Hast du eigentlich, du bist ja IT-affin, ne? Hast du eigentlich Kryptowährung?
Hatte ich mal. Aber mir war es dann doch zu blöd. Irgendwie.
Wir brauchen noch einen Shitcoin, haben wir festgestellt, weißt?
Okay.
Das war so eine Idee auf der IFAD, ja. Also schau da raus an die Leute, die dabei saßen an dem Tisch,
Ja,
ja.
also ein Shitcoin im wahrsten Sinne des Wortes, meinst du?
Genau, richtig.
Ja,
Von
das ist eine
daher.
witzige Idee, das stimmt, ja.
Ja, alles klar. Hannes, danke. Hast du noch irgendwelche letzten Worte, die du an die Zuhörer richten möchtest und ja, was sie mitnehmen sollen?
Also ja, einfach nochmal dieses Thema, das ich vorher kurz angerissen hatte. Ein Digitalisierungsprozess muss nicht von Anfang an zu 100% fertig sein. Er muss nicht alles abdecken, aber er muss den Leuten eigentlich am Anfang irgendwie einen Mehrwert bieten, weil dann kriegst du die Leute auch sozusagen, catchst du auch die Leute, nimmst sie mit und kannst dann einen Prozess anstoßen, meiner Erfahrung nach. Und genau, das ist eigentlich so der, denke ich, das Wichtigste bei der Digitalisierung, dass die Leute einfach merken, was für einen Mehrwert es bietet und vielleicht auch keine Scheu zu haben, sich ein bisschen mit der Technik dahinter zu beschäftigen, um besser zu verstehen, was für Möglichkeiten es überhaupt gibt. Weil da fehlt es natürlich auch oftmals an Verständnis, einfach auch durch unser Bildungssystem, sage ich mal, bedingt, dass da ja nicht so viele Berührungspunkte in den letzten Jahrzehnten waren. Oftmals.
Ja, vielen Dank, dass du im Podcast warst. Klaus, deine letzten Worte.
Ja, Leute, danke Hannes, Pantarei, das Wasser fließt immer bergab.
Genau.
Ciao.
Also, ciao, vielen Dank euch.